Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ich würde schon sagen, das war ein ganz besonderes Jahr in der Kunst, das hier zu Ende geht, 2023. Und das Schöne ist, wir haben hier im Programm Expertinnen, die wissen, was lief und warum es lief. Zum Beispiel Kritikerin und Chefredakteurin des Monopol-Magazins Elke Buhr. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Carsten Probst, unser Kunstkritiker. Auch mit Ihnen wollen wir zurückschauen auf dieses Jahr. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Und beginnen wir natürlich mit dem, was eben die Kunstszene, nicht nur die Kunstszene, aber die auch ganz besonders betroffen hat, nämlich die Auswirkungen des Nahostkrieges. Viele Absagen von Ausstellungen, Rücktritte von Jurymitgliedern, die Findungskommission der Documenta ist nicht mehr existent. Auch als Auswirkung, was den Streit um den Nahostkrieg angeht, Ausstellungen wurden abgesagt, Preise zurückgezogen. Ein großer Streit, der da ausgebrochen ist, Elke Buhr, wenn Sie zurückschauen auf die letzten Wochen. Wie genau hat dieser Nahostkrieg aus Ihrer Sicht diesen Kunstbetrieb durcheinandergebracht?
Er hat ihn auf eine schreckliche Weise gespalten und alle, mit denen ich darüber rede, sagen, es war noch nie so schlimm. Also noch nie hat sich der Kunstbetrieb so dermaßen zerstritten. Es haben sich wirklich da die Fronten aufgesplittet. Nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in den USA, wo es oft die Sammler und Sammlerinnen, die ein bisschen etablierter sind, gegen die jungen Künstlerinnen und Künstler geht. Und man streitet sich einfach um Formulierungen. Es gibt wahnsinniges Misstrauen. Und wenn Menschen die Palästinenser unterstützen, werden sie angegriffen. Wenn Menschen Israel unterstützen, werden sie von den anderen angegriffen. Keiner traut sich mehr zu, dass man auf so einen fundamentalen Humanismus zurückkehrt. Und in Deutschland ist die Debatte wirklich eskaliert in eine Richtung, wo man wirklich das Gefühl hat, dass die Kunstfreiheit in Gefahr geraten ist, weil auch die Politik droht, immer mehr Einfluss zu nehmen auf die Institutionen. Die Institutionen haben Angst, Leute werden ausgeladen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr ernste Situation.
Gibt es ein Beispiel, an dem Sie es ganz besonders gespürt haben, das, was Sie gerade sagen?
Also für mich war wirklich so ein krasses Beispiel oder wo ich auch denke, das müsste ein Wendepunkt sein, war, als die Ausstellung von Candice Breitz in Saarbrücken abgesagt wurde, aus wirklich fadenscheinigen Gründen, weil man ihr unterstellt hat, aufgrund eines polemischen Zeitungsberichtes, sie würde sich nicht ausreichend von den Gräueltaten der Hamas distanzieren. Und ich finde, da ist wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagt, hier ist die Kunstfreiheit in Gefahr und das dürfen wir nicht akzeptieren, dass auf diese Weise hier so eine Art Gesinnungsprüfung für Künstlerinnen und Künstler gemacht wird, ohne dass mit ihnen gesprochen wird und ohne, dass es überhaupt noch darum geht, was sind eigentlich die Inhalte der Kunst.
Carsten Probst, was nehmen Sie mit aus diesem Streit?
Also, dass dieser Streit noch lange nicht entschieden ist zum einen. Also wir haben es wirklich mit einer teils unterdrückten und teils sich doch verquält irgendwie ihre Bahn suchenden Diskussion zu tun, mit einer Debatte um Grundsätze, die, glaube ich, weit über die Situation jetzt in Israel und im Gazastreifen hinaus reicht. Sondern, also wenn wir es als eine Diskussion in Deutschland nehmen, natürlich auch eine Debatte um die Erinnerungskultur ist. Es wird ja immer wieder formuliert und wurde auch immer wieder formuliert, dass die Deutschen ein so ausgereiftes und debattenfreudiges und erinnerungsfreudiges Verhältnis zur Shoah, zum Holocaust, zum Staat Israel entwickelt hätten. Und bei dieser von Elke jetzt auch eben schon geschilderten Unterdrückung von Debattenkultur zeigt sich plötzlich, dass so ganz ausgereift dieses Erinnerungsverhältnis offensichtlich nicht ist. Es scheint geprägt gewesen zu sein von Gedenkformeln, von Erinnerungs- und Empathieformeln für Israel oder für die Juden in Deutschland und Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und dann, wenn es aber jetzt darauf ankommt, tatsächlich eine Debatte nochmal neu zu eröffnen, was denn wirklich die Inhalte einer solchen Erinnerungskultur sein sollten, dann verschärft sich die Debatte plötzlich. Dann wird eher mit Gesetzen und Verboten gedroht, mit Karriereenden und so weiter, implizit oder explizit. Und die Debatte wird abgewürgt und findet sozusagen unter Strafandrohung nicht mehr statt. Das ist natürlich ein bedenklicher Ausblick, nicht nur was den Kunstbetrieb anbelangt, sondern natürlich auch die gesamte innere Erinnerungskultur in Deutschland, für die der Kunstbetrieb in diesem Fall so eine Art Pass pro Toto ist, ein Symbol.
Was würden Sie sich, nehmen Sie mal an beide jetzt die Frage, was würden Sie sich wünschen, was im nächsten Jahr passiert? Man muss das ja aufgreifen, dieses Thema, es bleibt ja erhalten, ne? Elke?
Ja, ich wünsche mir, dass es mehr solche Veranstaltungen Veranstaltungen gibt, wie zum Beispiel kürzlich beim Pen Berlin, wo wirklich gesagt wurde, es geht jetzt hier nicht darum, wer wen unterstützt oder welche Position, sondern es geht darum, dass es eine Freiheit des Wortes gibt. Also, dass man sich wieder darauf besinnt, es gibt zunächst einmal Meinungsfreiheit, dann kann man Argumente austauschen, Argumente friedlich austauschen unter Intellektuellen und dann kann man ja immer noch sagen, ich kritisiere das, ich finde das nicht gut, aber diese Praxis, dass man jetzt sagt, man möchte gewisse Positionen einfach eliminieren aus öffentlichen Institutionen und das auch noch staatlich sanktioniert, ich finde, das darf nicht sein und da muss es dann vielleicht gibt es da einfach auch viele Gerichtsurteile, weil die Verfassung stützt das nicht, diese Verbote, also dass man sagt, okay, vielleicht müssen da Gerichte einschreiten, das Verfassungsgericht muss sich äußern, irgendetwas, aber auf jeden Fall müssen diese Freiräume erhalten bleiben.
Dann schauen wir da vielleicht mal auf das, was vielleicht weniger Kontroversen ausgelöst hat, sondern großes Glück bei Kritikerinnen und Kritikern, also jedenfalls bei euch beiden hier, bei Elke Buhr und Carsten Probst. Elke Buhr, was war für Sie die Ausstellung des Jahres?
Es gibt da wie immer mehrere, aber es gab wirklich einige tolle Ausstellungen und interessanterweise, ich weiß nicht, bin ich es, aber es waren vor allen Dingen Ausstellungen von Künstlerinnen. Die erste war Rosemarie Trockel im MMK, kuratiert von Susanne Pfeffer. Ganz fantastische Ausstellung, die diese tolle Künstlerin nochmal wirklich in all ihren verschiedenen Aspekten gezeigt hat. Dann im März Nicole Eisenman, eine amerikanische Malerin, eine jüdische Malerin, die einfach sich durch die gesamten Stile und durch die Kunstgeschichte malt, dabei wirklich auch so ein queeres Leben, rotzig ist, punkig ist und gleichzeitig auch romantisch wunderschön. Also das fand ich ganz toll. Und jetzt im Herbst hat mich total überrascht, Meredith Monk ist ja eine Avantgarde-Musikerin und die hat das Haus der Kunst ganz fantastisch in der bildenden Kunst gezeigt. Haus der Kunst in München, ihre Installation, ihre Videos und das war für mich eine Überraschung und toll gemacht. Also da habe ich viel Spaß gehabt.
Carsten Probst, wo sind Sie glücklich wieder rausgegangen in diesem Jahr?
An einigen von Elke genannten Ausstellungen, Nicole Eisenman zum Beispiel, eine sehr starke Ausstellung, der Sammlung Brandhorst in München. Ich möchte nochmal vielleicht darauf hinweisen, dass gerade durch diese Zäsur, 7. Oktober, sehr viele Ausstellungen fast in der Aufmerksamkeit verschüttet wurden, die Themen angebracht haben, an die man jetzt zurzeit gar nicht mehr denkt. Ich nenne zum Beispiel die Ukraine-Thematik. Da gab es im ersten Halbjahr, eigentlich gerade im Frühjahr 2023, eine Reihe von Ausstellungen, die sich bemüht haben, dieses Thema Krieg in der Ukraine, diesen Konflikt mit Russland, dass die Selbstbewertung der Ukraine ja aufzubrechen und mit verschiedensten auch kontroversen künstlerischen Positionen zu begleiten. Also diese Ausstellungen haben große Fortschritte, glaube ich, in unserer Kenntnis dieses Konfliktes gebracht. Früchte des Zorns ist eine Ausstellung im Haus am Lützowplatz beispielsweise, wo ein Ausblick auf eine Zeit nach dem Krieg gewagt wurde. Das Bode-Museum hat die ja religiöse Ikonografie in der ukrainischen Kunst experimentell fast auf die Übertragung, auf die Bilder vom Krieg heute gewürdigt. Und Höhepunkt war sicherlich das Kaleidoskop der Geschichten im Albertinum in Dresden, wo auch sehr, sehr viel und sehr umfassend auf die Geschichte und die Kultur der Ukraine reflektiert wurde anhand von Gegenwartskunst. Und das Zweite ist, ich habe auch sehr großartige Ausstellungen im ersten Halbjahr gesehen zum Thema Israel und jüdische bzw. israelische Künstlerinnen. Das Jüdische Museum hat leicht zu Anfang die École de Paris gewürdigt mit dem Titel Paris Magnétique, wo gerade der Anteil jüdischer KünstlerInnen an der Pariser Moderne sehr aufschlussreich gezeigt wurde. Also da gab es gerade im ersten Halbjahr eine ganze Menge hochinteressanter Schauen eigentlich, die durch den 7. Oktober fast in der Thematik ein bisschen verschüttet wurden, leider.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Sie so eine Blockbuster-Ausstellung wie die Vermeer-Ausstellung in Amsterdam noch erwähnen. Ist noch gar nicht gefallen. Ich glaube, einer der ganz großen Erfolge, der Geburt.
Auf jeden Fall, aber ich bin ja eher auf dem zeitgenössischen Fuß unterwegs und außerdem
wird aber sehr modern angesehen irgendwie, dieser Maler, obwohl er schon vor Jahrhunderten gestorben ist.
Das war bestimmt ganz toll, ich habe es nicht dahin geschafft. Stattdessen würde ich lieber noch Isa Genzken erwähnen, auch eine der großen deutschen Künstlerinnen, die 75 Jahre alt geworden ist dieses Jahr und die neue Nationalgalerie hat ihre Skulpturen gezeigt in Berlin. In einer Ausstellung, wo wirklich die Architektur und die Kunst so fantastisch ineinander spielte, dass ich da heute noch von träume.
Carsten Probst, Sie haben Vermeer gar nicht erwähnt, ne?
Die Vermeer-Ausstellung war sicherlich ein riesiger Publikumserfolg. Es gab in den letzten Jahren aber auch schon Vermeer-Ausstellungen, unter anderem in Dresden, die sehr stark auf dieses Werk, auf das Making-of eingegangen waren, während die Schau in Amsterdam eigentlich eine Aneinanderreihung großer Werke war und eigentlich mehr durch die Quantität gewirkt hat. Ich würde aber vielleicht noch hinzufügen, es gab zwei eigentlich Museumsneuerfindungen in diesem Jahr. Der Hamburger Bahnhof hat durch seine Sammlungsneupräsentation zum ersten Mal Mal sich als Museum der Gegenwart, das er nominell ja schon lange ist, wirklich neu erfunden. Die ganze Sammlung wurde komplett neu aufgeräumt und das Haus selber in einem ganz anderen Licht als eine Art temporäre Veranstaltung mit immer wechselnden neuen Themen sozusagen dargestellt und fast immer schon wieder vergessen. Auch das Haus der Kulturen der Welt hat sich ja in diesem Jahr unter einem neuen Intendanten unter Bonaventure Sobieng Nikung neu eröffnet mit einem neuen Programm, auch sehr bedenkenswert, weil ja der Intendant lange in der Kritik stand, selber ein Unterstützer, ein indirekter Unterstützer des BDS, also der israelfeindlichen, zum Israel-Boykott aufrufenden Bewegung zu sein. Und was ich bemerke ist, er macht ein gutes Programm bisher, unter anderem auch zur russischen Kunst oder zur Kunst aus der russischen Zarenzeit bis heute in Osteuropa. Aber gleichzeitig wird dieses Programm inzwischen weitgehend fast ignoriert in der Presse.
Ich stelle gerade eine gewisse Berlin-Lastigkeit unseres Gesprächs hier fest. Wir haben jetzt über das Haus der Kultur in der Welt gesprochen, über die neue Nationalgalerie, dem Hamburger Bahnhof. Haus am Lützeplatz haben Sie noch erwähnt. Bei der neuen Nationalgalerie kann man, glaube ich, vielleicht auch sagen, dass es da ja jemanden gibt, nämlich Klaus Biesenbach, der diese neue Nationalgalerie führt, der früher mal die Kunstwerke in der Auguststraße in Berlin-Mitte mitbegründet hat und vielleicht auch den Ruf von Berlin als Kunststadt mitgeprägt hat, da offenbar nicht nur Isa Genzken, sondern auch Monika Bonvicini dort eine sehr erfolgreiche Ausstellung zeigen konnte, auch in diesem Jahr auch Gerhard Richter. Da haben wir, glaube ich, jetzt schon mal ein Museum, was ich vermute mal, Sie beide überzeugt als Ort. Gibt es noch andere Museen in diesem Jahr 2023, andere Orte, die Sie einfach von der Programmpolitik, vom Kuratorischen überzeugt haben, Elke Buhr?
Ja, das Haus der Kunst in München. Ich hatte ja schon Meredith Monk erwähnt und die hatten gleichzeitig diese Ausstellung über Environments von Künstlerinnen. Und was die halt schaffen ist, also da ist immer ganz viel Musik. Also die machen so Crossover. Andrea Lissoni, da will das Haus zum Klingen bringen, der will die Leute reinholen und das funktioniert fantastisch. Da war ich wirklich sehr beeindruckt. Und was ich in diesem Jahr auch spannend fand, war Stuttgart, also tolle Modigliani-Ausstellung gerade und ich glaube, dass da auch ganz viel passiert.
Ja, ich würde noch hinzufügen, das Museum für moderne Kunst in Frankfurt, dieses Haus ist immer einen Besuch wert.
Und dann gibt es noch etwas sehr Aktuelles, einen Künstler, ja, auf dessen Werk wir zurückschauen müssen, weil er gestorben ist im Alter von 89 Jahren. Giovanni Anselmo, einer der prägendsten Künstler der sogenannten Arte Povera. Ein Mann, der es leider nicht erleben wird, dass es eine große Retrospektive in Bilbao, in Guggenheim geben wird nächstes Jahr. Elke Buhr, warum ist er so wichtig?
Ich finde generell, die Arte Povera ist im Moment wahnsinnig wichtig, weil in der Kunst dreht es sich ja zurzeit ganz viel darum, diese Grenze zwischen dem Menschen und den Pflanzen und den Tieren zu überwinden und den Menschen halt aus dem Zentrum zu nehmen. Und das ist ja genau das, was die Arte Povera seit den 1960er Jahren gemacht hat. Und in einfachen Symbolen, also Giovanni Anselmo, eins meiner Lieblingswerke von ihm, ist ein Granitblock. Ein zweiter Granitblock ist dran gebunden. Dazwischen ist ein Kopfsalat. Und wenn der Kopfsalat verwelkt ist, dann fällt der Stein runter. Also das finde ich so ein tolles Werk, weil es gleichzeitig so minimalistisch ist und dann hat man diese Begegnung von der Natur und dem Stein und so. Also das ist so für mich Arte Povera in a nutshell, wie man so sagt. Ich fand das in diesem Jahr wirklich total wichtig. Ich habe auch eine tolle Ausstellung von Michelangelo Pistoletto in Turin gesehen zum Beispiel, auch über 90 Arte Povera. Ich glaube, das ist einfach eine Bewegung, die uns gerade sehr am Herzen liegt.
Giovanni Anselmo also, im Alter von 89 Jahren gestorben. Und da sind wir schon dabei, zu schauen, was nächstes Jahr an großen, wichtigen, bemerkenswerten Ausstellungen zu sehen sein wird. Wie gesagt, sein Werk im Guggenheim in Bilbao. Worauf freuen Sie sich, Elke Buhr, wenn Sie auf das Jahr 2024 schauen?
Ich freue mich sehr auf die Biennale von Venedig. Das ist immer ein totaler Höhepunkt. Außerdem gibt es eine Manifesta in Barcelona. Da bin ich auch sehr gespannt. Was mich nur so ein bisschen besorgt, ist, dass wir noch nicht wissen, wer den deutschen Pavillon bespielt. Das hätte im November bekannt gegeben werden sollen. Irgendwas läuft da schief. Also wir drücken die Daumen, dass im Januar...
Nicht, dass wir den Dokumenta-Effekt haben, dass sich alles verzögert und man nicht weiß.
Man wird so ein bisschen nervös, aber wir hoffen, dass wir im April alle da stehen und dass wir auch einen tollen deutschen Pavillon haben werden.
Carsten Probst, worauf freuen Sie sich?
Ja, ich glaube, dass die Biennale in Venedig tatsächlich auch deswegen interessant wird, weil sie ja nach all diesen querelenhaften Monaten und fast Jahren stattfindet und immer ja auch die Gelegenheit bietet, eine Summe zu ziehen unter dem, was bisher so passiert ist. Also es wird sicherlich auch eine politisch spannende Biennale werden. Ansonsten, wir haben ja dieses Jahr schon begonnen mit Caspar David Friedrich, jetzt kurz in der Hamburger Kunsthalle, aber nächstes Jahr wird das Caspar David Friedrich Jahr sein. Und er ist nun wirklich einer der am meisten ausgedeuteten und interpretierten Künstler in Deutschland und vielleicht in Europa mit so widerstreitenden Interpretationen, dass ich sehr gespannt bin auf die Riege der Ausstellungen, die ihn dann neu vorstellen werden. Und es wird das Ensor-Jahr sein. Also ich werde sicherlich auch nach Belgien reisen, um die großen James Ensor-Retrospektiven zu sehen, die da gezeigt werden.
Also einiges, worauf wir uns freuen dürfen. Vieles davon wird natürlich auch bei uns im Programm stattfinden. Das ist ja klar. Wir beobachten den Kunstbetrieb weiter, freuen uns auch hier in der Redaktion auf das neue Jahr 2024, haben aber auch zurückgeschaut natürlich auf dieses Jahr 2023 mit den Kritikerinnen Elke Buhr und Carsten Probst. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke auch.